Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Vigi.
Es ist wieder was Manny passiert, gell?
And Manny the Covid-Taker.
Naja, so ist es jetzt ganz. Also ehrlich, so ganz ist es jetzt auch nicht.
Nicht?
Max, wie schaut es mit dem Pegel aus? Check mal kurz. Passt das alles?
Wieso fangst du zum Schreien an jetzt, oder?
Super.
Wieso redest du vom Pegel nach einer Woche Amsterdam Dance Event?
Gags über Gags.
Gags.
Ja, um das jetzt zu erklären, müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen was auflösen. Mhm. Und die Hörer vielleicht desillusionieren, hast es. Mhm. Und zwar die WG, in der aufgenommen wird, ist eigentlich gar keine WG, sondern mein Büro.
Jetzt hast du das Geheimnis gelüftet.
So ist es. Und ich bin in häuslicher Quarantäne, selbst verordnet, wohlgemerkt. In meinem Umfeld hat jemand Covid. Nicht einmal ich hab's, aber ich als verantwortungsbewusster Mensch möchte nicht spreaden und das bleibe deswegen zu Hause. Und aktuell fühlt sich das für mich, also so muss sich Partnertausch anfühlen. Ihr sitzt in meinem Büro und ich bin zu Hause.
Die Swinger-Folge.
Das heißt, wir haben das nur falsch verstanden. Ja. Ihnen geht's gar nicht schlecht.
Was ist passiert, dass wir jetzt per Sie sind, Tobi? Habe ich dich beleidigt? Das ist ja.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so in mir halt.
Nein, also mir geht es gar nicht, also mir geht's so gar nicht schlecht. An. Und es geht jemandem schlecht. Und bevor ich dann das nochmal weitertrage, habe ich mir gedacht, ich bin einfach verantwortungsbewusst und bleibe zu Hause. Wobei es ist irgendwie schwierig festzustellen, was macht man denn aktuell in dieser Situation. Es gibt ja keine Regeln mehr. Ich glaube, jeder kann das so selber schalten und walten, wie er möchte. In meinem Fall, wie würdet ihr euch verhalten?
Self-Isolation.
Ja, also ja.
Ähnlich wie du wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich zu Hause. Man darf aber ganz normal raus, glaube ich, mit Maske, gell? Also ganz normal einkaufen und so.
Also selbst wenn man infiziert ist, glaube ich, ja.
Ja. Mhm. Ja, ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich probieren, die Kontakte zu minimieren.
Ja.
So gut es geht.
Ja, da bin ich dabei. Wie geht's euch in meinem Büro?
Ja, es ist anders ohne die, muss ich sagen.
Ja, es wirkt viel größer. Ja.
Ach Gott, ja.
Und irgendwie hast du jetzt graue Haare, weil du sitzt schon andere auf deinem Platz.
Also der Max?
Ja.
So schnell geht's, gell? Ja. Weg und schon bist du ersetzt. Macht das gut
eine
bisher?
Eine Woche ADE schon grau.
Ja. Macht das gut bisher, der Max? Meine Rolle.
Mega super. Gut. Mega gut. Er hat da so einen Pullover an und so. Also ist schon sehr ähnlich. Er hat eine ähnliche Schuhe wie du.
Und genauer zu beschreiben, er rockt jetzt einen Pornobalken.
Den rockt er doch eh schon länger.
Echt? Er fällt mir jetzt erst das erste Mal so richtig auf.
Ja. Grüße gehen raus an den Max. Mhm. Auch wenn es ihr nicht hört, oder
sieht
selten,
sehr gut aus.
Selten Herz, aber das ist der Mastermind hinter dem audioprogrammierenden, Hörerlebnis, das ihr da jede zwei Wochen da genießen
dürft. Das ist der Grund, warum das alles so schön klingt.
Ja.
Mhm. Ja.
Okay.
Mittlerweile hat er meine Rolle eingenommen, aber ich fühle mich ganz wohl damit.
Ja. Das verstehe ich, ja.
Genau.
Aber hey, jetzt ist ja eigentlich einmal so eine Folge, wo ich euch einmal löchern kann, weil ich glaube, ich war der einzige Mensch, der irgendwas mit der Musikindustrie zum Tun hat, der nicht in Amsterdam war.
Ich weiß, man muss da immer so viele Geschichten erzählen und so, aber im Endeffekt war das ADE wie jedes andere ADE ja.
Gut, aber jetzt einmal für Leute, die nur so mit einem ADE waren.
ADE abgeschlossen, check, kann man auch.
Ja, nein, aber ich wüsste jetzt, wenn du mir jetzt so fragst, so, hey, was ist letzte Woche passiert, konnte ich da kein einziges Ereignis sagen, das so richtig arg hängen geblieben ist.
Ja, weil du so pralle warst, Tobi.
Das Spiegel.
Ah, okay. Also habt ihr euch also nichts geschenkt.
Diese Spiegelsache, die erinnert mich dran. Könnt ihr euch erinnern, in meiner Schulzeit hat es immer Mädels gegeben, die haben so eine Geheimsprache gehabt.
Die Bibi, die Bibi, Bubba, die Bubba.
Ach so, ja, irgendwie sowas. Und ich habe mich wahnsinnig gemacht. Und letztes Mal hat das jemand wieder gemacht. Und da sind so richtige harte Feelings hochgekommen in mir. So, ich habe es einfach nicht kapiert. Also bei mir hört es bei Wegstaben verbuchseln auf. Mehr geht nicht.
Ja, Bubba, die Bibi, Bubba, die Bubba.
Ja, wie kommst du jetzt auf das?
eine sehr wirre Folge. Vielleicht Auswirkungen aus Amsterdam, who knows.
Ja. Nein, also ich habe mich in den letzten Wochen gefühlt wie ein Rockstar. Ich war in 2 verschiedenen Destinationen und bin 4-mal geflogen. Ich war privat in Hamburg und jetzt in Amsterdam und jetzt bin ich schon in Quarantäne. So schnell geht es dann oft.
Wahnsinn.
Das ist so wie so eine Fliege, die losfliegen möchte oder ein Vogel, der voll Gas gibt und bam, kurz danach kommt schon die Glasscheibe.
Mhm.
So fühlt sich das gerade an. Also Amsterdam, um auf diese Frage zurückzukommen, Felice, erstens, wir haben die sehr vermisst.
I doubt it.
Na, schon.
Ich glaube, ihr habt es.
Schon.
Ja. Na, wir haben immer gute schon. Zeit gehabt in Amsterdam. Es war legendär.
Ich weiß nicht, was passiert ist. Ah ja, stimmt. Na, der ist uns richtig abgegangen.
Na doch, doch.
Wer bin ich eigentlich?
Okay, ja, na, cool. Freut mich total, ja. Ja. Wie hat sie das geäußert, dass sie mich vermisst habt? Wo hat sie mich gerne dabei gehabt?
Der Manuel beim Egg-Benedict-Essen in der Früh im Pulitzer.
Ah. Ja.
Das ist Insider, oder?
Dann sind wir wieder mal auf den Panosch getroffen. Ich weiß, das
gut
war. Das haben wir schon zur Genüge thematisiert. Aber auch da habe ich mir gedacht, war schön, wenn jetzt da wäre, der Felice.
Ja.
Und ja, bei dem einen oder anderen Abendessen hätte mir gefallen, wenn du da gewesen wärst.
Ja.
Und vor allem, was ich mir immer wieder mal denke, in diesen ganzen Lobbys und so, wo man sich ja grundsätzlich zum Unterhalten trifft, unterliegen, finde ich, die Hotels nur mal dem Irrtum, dass, weil ja ADE ist, sie da nur mal einen DJ platzieren müssen.
Ah ja, das ist eher...
Und dann ballert da immer so ein super stranger Sound. Einmal im Jahr darf dann der DJ von hinten links aus Amsterdam auch spielen, weil der ist der Neffe vom Modelldirektor, so kommt mir das halt vor. Das ist immer der strangeste Sound ever, wo du irgendwie nur das Gefühl hast, bitte leiser. Also ich fühle mich da wie ein Salzburg-Ding Anrainer, der sagt, jetzt komm, bitte, ich würde mich gerne unterhalten, und der ballert da rein und du hast so das Gefühl, der hat ganz neiche Schuhe an dann und alles ist gebügelt mit Bügelfalte, die Frisur sitzt, also das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Chance, glaubt er halt. Da ist die gesamte Musikindustrie, alle meinungsbildenden Personen, die es weltweit in der Industrie gibt, dem Glauben unterliegt der Glaube in dem Moment, sind in dieser fucking Lobby und er muss jetzt da alles geben und es interessiert einfach keine Sau. Die Rezeptionistinnen sind stinkig, weil sie den ganzen Tag einfach beballert werden mit dem scheiß Sound. Die Leute aus der Musikindustrie wären froh, wenn sie mal nicht den Dreck hören müssten und sie ordentlich unterhalten könnten. Und es ist eigentlich auf der ganzen Linie einziges Desaster. Man kommt aus dem Hotel raus und würde am liebsten sie in einer Gracht versenken und dafür immer unten bleiben.
Es hört sich noch top Experience.
Ja, es war sehr, sehr positiv, was du da so berichtest von deiner Ali-Experience.
Aber straight gebucht, oder?
Bitte was?
Hör zu, ich buche dich für echt ein großes Festival. Wenn du jetzt sofort die Fressen holst und aufhörst zum Sprung, dann ist das Booking
fix. Du hast den Job.
Voll. Du musst da jetzt aufhören.
Tobi, bestätig mich doch ein bisschen.
Nein, es stimmt schon. Ich finde es generell, also wer von der Woche Amsterdam Dance Event heimkommt und mit einer Stimme, der hat irgendwas falsch gemacht, weil du musst echt überall immer sehr, sehr laut reden, damit du verstanden wirst.
Ja.
Okay.
Was ich war ja da zum Meeting geladen übrigens, gell?
Echt, oder?
Wenn man sich mit dem Tobi trifft, dann trifft man sie ja nicht im Anders oder im Pulitzer. Nein, man trifft sie im Soho-Haus.
Sechste Etage.
Was hat sie da überhaupt? Also, da muss man ja Mitglied sein. Weil ich fühle mich gerade wie so richtiger Obdachloser neben euch.
Ja.
Im Soho-Haus. Ja, da hätte ich ja gar nicht mitkommen können, weil da muss ja Mitglied sein und ja. Okay.
Zugegebenerweise haben wir alle drei Mitgliedschaft gesnackt. Wir sind alle keine Mitglieder. Mein Manager ist Mitglied, weswegen wir da schön haben dürfen.
Tobi, ich habe sehr, sehr geladen. Es war lustig. Ja. Da habe ich wieder mal so schelmisch gefühlt. Und das war wieder mal so ein Anzeichen, dass ich einfach viel, viel jünger bin, in Wahrheit im Geiste, wie mein Körper eigentlich. Weil da hat der Kollege Manager, wie heißt du nochmal?
Daniel.
Der Daniel hat gesagt, er muss jetzt weiter, wie so ein Manager halt ist, der war sehr gestresst, hat ständig auf die Uhr geschaut, dann haben wir 2, 3 Dinge besprochen und dann war es so, dass er gesagt hat, bitte aber nicht die Rechnung prellen, weil dann verliere ich meine Mitgliedschaft. Was hat der Manuel gemacht?
Ja. Ich bin echt verarscht.
Ich hab dann gesagt zum Tobi, hey, schreibst du ihm. Der Manuel hat gesagt, passt das eh, wir sind jetzt gegangen, weil das geht eh auf der Karte. Haben wir das eh richtig verstanden?
Das hat keine Minuten da und hat angerufen. Tobi, seid ihr bescheuert? Ihr müsst doch bezahlen.
Naja.
So gut.
Okay, aber habt ihr so Gas gegeben, dass das ein Issue war? Oder wo waren es einfach nur 6 Kaffee und...
Nein, die Jungs haben ein bisschen was gegessen, gell?
Mhm.
Ein bisschen was geausnet.
Mhm.
Das ist nämlich auch Desaster Felice. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber Amsterdam, also kulinarisch ist das so das größte Desaster, das man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das Trügerische an Amsterdam, finde ich, ich hoffe, ihr könnt es mir da bestätigen und es ist keiner beleidigt, aber du gehst in ein Restaurant rein und vom Look and Feel, von der Uniform der Kellnerinnen und Kellner, von dem Interior, einfach von dem Auftritt des Restaurants, mit so diesen Qualitätsstandards, die wir aus Österreich gewohnt sind, kriegst einfach da drinnen dann fix ein gutes Essen und darfst auf jeden Fall davon ausgehen. Das schaut alles super aus, die sind alle total nett und das Essen ist zum Kotzen. Es ist wirklich richtig grauselig. Also richtig grauselig. Aber die Kellner machen eine Sache so extrem gut und zwar geben dir die immer ein gutes Gefühl. Die kommen her und fragen dich, was du von der Karte wählst und du sagst, die Meatballs mit Tomatensauce. Und der schaut dir an und sagt, oh, zwinkert nochmal und sagt, sehr gute Wahl. Good choice. Du weißt nicht, da hast du das Gefühl, du bist, also das ist so ein bisschen wie, wenn du in den 70ern in der Bar Wodka Martini bestellt hast, hat jeder gesagt, oh.
James Bond.
Ja, ich muss sagen,
bin ich nur der Covid-Hausmeister aus Salzburg.
Ich habe mich die ganze Woche, glaube ich, so mehr oder weniger von Febo ernährt. Kennst du Febo?
Bis Amsterdam kannte ich das nicht. Kollege Harry Jenner und Kollege Paul Kogler wollen sie jetzt mit einem Febo in Salzburg selbstständig machen. Das ist so ein Essensautomat, oder?
Ah, ja, also das Frikadell-Dings da.
Was heißt, es ist kein Automat, also es sind schon Leute, die das machen, aber du kannst es in der Form eines Automatens quasi holen, das Essen.
Also wer sich jetzt auskennt nach der Beschreibung, ist echt.
Du stehst vor einer Wand, dahinter ist eine Küche, obviously.
Irgendwann a glory zeigt, hole.
Genau, okay. Genau.
A glory gibt's hole. Nur Würstel.
Du zahlst, dann geht das Loch auf und dann
da kommt Würstel raus.
dann habe ich es verstanden. Ja, okay.
Ja, es ist echt das Glory Hole der Kulinarik.
Ah. Das ist eine neue Erfindung. Das Rotlichtmilieus.
Ja, voll. Seit Covid, da muss man adaptieren.
Eat and fuck, das ist das Motto in Amsterdam.
Ja, eat, fuck, smoke wahrscheinlich.
Apropos fuck, ich war in Hamburg, also neben Amsterdam auch nochmal dann.
Ja.
Also richtig für unterwegs für meine, also Hamburg, wenn ich bei Lassing fahre, ist das normalerweise schon richtig, richtiger Move. Ich sehe euch übrigens, gell?
Ja.
Also eure abschätzigen Gesten.
Für einen Privatchat fliegenden ist alles nebenbei.
Ah ja, stimmt. Ich war in Hamburg, das liegt neben Amsterdam.
Das haben wir am Weg noch mitgenommen. Ja. Na, von dieser Reise möchte ich euch berichten. Die war nicht beruflicher Natur, sondern es war so, dass da eine private Runde nach Hamburg geflogen ist. Und dann hat die weibliche Begleitung in dieser Runde gemeint, wir müssten jetzt einmal nach der Führung Sex and Crime durch St. Pauli, wir wollen uns auch nochmal eine Gogo-Bar anschauen.
Im Dollhaus.
Es ist schon eher ungewöhnlich, oder, dass man mit Frauen in die Gogo-Bar geht.
In Hamburg tatsächlich nicht.
Ich glaub, war mal
mit einer Hamburgerin zusammen. Die sind da relativ liberal, was das Thema Sexualität und käufliche Liebe angeht.
Ja, also war wir sind halt einfach maximal touristisch da reingechindert. Und dann haben wir die Türsteherin natürlich gefragt, ob das möglich wäre, auch in weiblicher Begleitung da reinzugehen. Und sie hat gemeint, das ist überhaupt kein Problem. Wenn Männer dabei sind, funktioniert das.
Ja, und wo war es dann? Was für ein Etablissement?
Haben wir nicht gemerkt.
Dollhaus?
Die Ritze.
Nein, die zur Ritze komme ich später noch, kann ich euch auch was erzählen drüber. Aber da ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Ist ja wurscht. Wir haben uns da aufgefädelt.
Das ist okay.
In der ersten Reihe vor der Stange. Und beim Eintritt, der 10 Euro gekostet hat pro Person, war ein Bier dabei. Und dieses Bier haben wir dann gleich serviert bekommen. Dann hat die Tänzerin angefangen, da ihre Schuhe anzuziehen vor uns und sie hat noch gefragt, ob sie mittrinken kann. Und ein Freund von mir hat dann gesagt, ja, klar, ich zahle ein Bier. Dann hat sie gesagt, nein, lieber Piccolo. Der hat dann komischerweise, warum er immer 80 Euro gekostet, was der Freund von mir aber vergessen hat und in dem Moment nicht beachtet hat, er hat es natürlich gezahlt. Die bedankt sich ja dann recht herzlich bei dir, was ja super unangenehm ist, wenn eine Frau, mit der du vielleicht sogar verheiratet bist, neben dir sitzt.
Geil!
Okay. Also es haben alle nur gelacht. Er hat irgendwie, also er hat jetzt auch nicht so richtig taugt, gell? Es war einfach, wir sind wie kleine Kinder, sind wir da drinnen gesessen, haben Tränen gelacht, haben aber auch gleichzeitig große Angst gehabt davor, dass sie uns jetzt dann da mit, dass sie sich bei uns auch nochmal bedankt. Und also es war wirklich ziemlich awkward, sagt man, glaube ich. zur Ritze noch. Die Ritze, da waren wir auch drinnen. Das ist ja in Wahrheit gar kein Gogo-Bar, sondern das ist ja das ist eine Bar und unten ist ein Boxkeller. Und kennt ihr den Kiezklatscher?
Nein.
Ja, der gibt's ein Problem. Genau. Hast du ein Problem?
Klatsch! Stefan Henschel, dieser bekanntes Meme, der gibt irgendwie im Fernsehsender ein Interview und dann kommt da jemand vorbei und meckert und dann sagt er, hast du ein Problem? Und dann meckert der weiter und dann pff, volle Breitseite, also klatscht dem einfach rein, den wimpst völlig um und dann fragt er nochmal kurz, noch ein Problem? Gut ist es. Und dann geht er weiter und gibt das Interview. Und der hat sich übrigens, jetzt schließt sich der Kreis, in der Ritze erhängt.
Ja.
Im Boxkeller.
Was für eine Wendung.
Mhm. So war das.
Okay.
Genau. So viel zu
Hamburg. Reeperbahn ist sehr, sehr lustig, generell so die Namensgebung der Lokale und Hotels. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe da mal geschlafen und habe im Hotel Käse geschlafen. Käse. Irgendwie falsch.
Erdbeerkäse.
Das
war scheinbar vor deiner Käse großen Karriere. War.
Das war definitiv vor meiner großen Karriere.
Okay. Na, wir waren ja nur in so einem Club. Ich glaube, Club ist übertrieben. Und da gab es als Attraktion so eine große LED-Wall. Und da hat man Fotos raufschicken können.
Das Fear.
Oh, ja.
Ja. Und vorher wurde nur garantiert, dass da halt nichts gezeigt wird von dir dann auch, außer das Foto. Das wird dann mal überprüft und dann kommt nur das Foto rauf. Und ich habe so ein Foto gemacht von einem Bild vom Udo Lindenberg, das er selber gezeichnet hat. Ist bei uns im Hotel gehangen. Und dann war die LED-Wall kaputt und dort ist gestanden Manuel Reifenauer, meine Telefonnummer und eine halbe Stunde lang das Foto von
Oder hast du neue Freunde gewonnen?
Ja, ich habe dann hier und da jetzt schon nochmal Anrufe, wo ich sagen muss.
Muss nicht sein.
Muss
Piccolo nicht sein. Vielleicht?
Was ich von Amsterdam noch mitgenommen habe, von der ADE jetzt ein bisschen mehr auf die Szene bezogen, ist eine große Auszeichnung eigentlich oder große Freude. Wir haben jedes Jahr den Electric Love DJ Contest und ich habe euch ja letztes Jahr schon erzählt, dass das eigentlich sehr qualitativ ist und ich sehr, sehr große Freude daran habe, zu sehen, welche Menschen sie denn da immer wieder mal die Mühe machen, ein Video einzuschicken und wie stark die Szene eigentlich noch ist und wie stark die am Leben ist, da vermutet man oft einmal andere Dinge, aber das bestärkt mich in der Annahme, dass die Szene nach wie vor sehr, sehr groß und stark ist. Und jetzt die Marrow heißt die war unter den Top 3, die ist bei Ace gesigned worden, bei der Agentur, wo Martin Garrix auch untergekommen ist. Genau.
Voll geil.
Ja, wie oft hast du gespielt jetzt, Tobi, in Amsterdam?
Insgesamt 7 Mal in 5 Tagen.
Unglaublich. Wow. Mit wem? Wo? Was waren die Highlights? Was war die schlechteste Party? Was war die beste Party?
Gage.
Oh mein Gott, ich will alles wissen.
Warst du betrunken?
Ja, okay. Nein, auf gar keinen Fall. Also, how could I? Nein, ich habe insgesamt 7 Mal gespielt. Ich finde, glaube ich, der coolste Gig war fast mit Dylan Francis.
Ey, habe ich gesehen.
Ja,
was geht geil. Ab?
Das
ist ja nur noch die Großen. Ich freue mich, dass du überhaupt nur abhebst bei mir.
Jetzt hör doch auf.
Nein, ich freue mich total. Also, dass du die Großen kennst, nicht, dass du abhebst. Also.
Ja, Dylan Francis war echt cool. Sein Set war sehr durchwachsen. Ich glaube, er weiß selber nicht, was er spielen soll.
Aber generell schräg, oder?
Ja. Aber extrem netter Kerl.
Ja.
Der ist ja am Boden geblieben. Cool.
Gleich im Ajax Amsterdam-Dress aufgetreten, gell?
Voll.
Das ist so eine Sache, aber das können wir vielleicht noch.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber es machen voll viel.
Schwierig. Du positionierst ja dann gleichzeitig auch gegen alle anderen, die.
Genau, und diese Fahnen-Thematik und so weiter. Ich meine, okay, Fahnen, da kannst du es jetzt noch wissen, aber ich sage jetzt mal, wenn du irgendeinen ultra-local-Fußballverein da ein Dressgeschenk kriegst und siehst es als straight da und weiß nicht, es ist zum Beispiel ein Problem mit dem Sponsor. well. Und so weiter. Verstehe ich nicht ganz, aber you do you. Also, Dylan Francis hat weird gespielt.
Dann habe ich gespielt Mike Williams noch, das war sehr, sehr cool.
Warst du in seinem Restaurant oder war das ein Pop-Up-Restaurant. Wie heißt das Restaurant?
Grillion.
Grillion.
Da hat wieder irgendein Marketing-Dude Millionen Euro gekriegt, wahrscheinlich für das.
Ja.
Finde ich gut. Nein, aber das war echt gut. Ich war immer im Glauben, dass er das selber kocht.
Ah.
Tut aber gar nicht.
Er hat
die Speisen ausgewählt.
Er hat den Shaquille O'Neal gemacht und hat einfach investiert.
Genau. Nein, aber das war
ich muss jetzt aber noch ein bisschen erklären, ich verstehe es nicht ganz. Ist das so wie Bernd Breiter? Wir kochen alle gleichzeitig in der Club Kitchen dasselbe Gericht auf der ganzen Welt oder um was geht es da jetzt?
Nein. Das ist so das Konzept von ihm. Er kocht ja sehr gerne so. Er macht ja auch Kochtutorials und deswegen verkauft er bei seiner Party am ADE quasi eine komplette Experience. Also das Ganze fängt an mit einem Dinner, wo er dort ist. Dann hat er halt so eine Willkommensrede gehalten, hat am Klavier so ein bisschen Begleitmusik gespielt. Und so auf Cringe, Brudi.
Sie hört jetzt Mike Williams in D Minor. Mit dem Amsterdam Philharmonieorchester.
Nein, aber so gesehen echt ganz cool. Sie haben quasi in dem Restaurant einen Merchandise-Pop-Up-Store, wo sie quasi einen Merch verkaufen und anschließend gibt es eben eine Party. Das war erstmalig auf 2 Floors. Am zweiten Floor hat Tim Hawks quasi gehostet und hat quasi die ganze Nacht gespielt.
Okay.
Und immer wieder andere, ich sage jetzt mal eher Locals, auf die Bühne geholt und mit denen gemeinsam quasi dann immer so Back-to-Backs gemacht. Aber insgesamt glaube ich 8 Stunden gespielt.
Boah.
Und genau, und am Main Floor, das ist ganz cool, irgendwie ist das so, ich weiß nicht, ob es eine Kirche ist oder ein Kloster oder so, es hat auf jeden Fall ausgeschaut wie eine Kirche, das kann man vielleicht posten, schicke euch das Foto. Also echt sehr, sehr geile Location von der Main Stage und da habe ich gespielt, Tuchamo war nach mir, dann Mike Williams, Quintino und Kirby.
Mhm.
Genau, das war auch echt eine coole Party, ich würde sagen, so von der Größe her wahrscheinlich die größte, die ich am ADE gespielt habe. Genau, ja, voll.
Wen hast du nur so getroffen? Hast du irgendwen getroffen, wo du gedacht hast, so, hey, den wollt ihr unbedingt treffen oder Surprise, Motherfucker?
Nein, nicht wirklich. Ich bin am Flughafen auf Matroda gestoßen und kurzen Chat gehabt. Sehr oberflächlich, aber cool.
Wie startest du rein in solche Chats? Vielleicht auch für junge Zuhörer, die was
mit
DJs connecten. Du bist jetzt
Ja. What's up, man?
Yeah.
How you doing?
Do you know that? What the motherfucker big girl again song?
That's mine.
Yeah.
Yeah. Nein, kannst du mal Hallo sagen.
Ja, aber wieder, hey, ich bin der Tobi. Kennst du mich nicht?
Nein,
so ein bisschen der Konversation. Das kommt immer gut.
Ja, das,
so kennst du mich nicht.
Warum kennst du mich nicht?
Ja, aber okay. Also er weiß ja nicht, dass du, also ihr seid ja nicht aus der Nummer rausgekommen und...
Nein, ich bin da nicht so, keine Ahnung, ich will einfach nice quatschen. So.
Okay.
Ich sag natürlich beiläufig, wer ich bin und so, aber ich finde das, also ich störe das nie so beim Gespräch jetzt irgendwie so in Vordergrund oder sowas.
Nein,
ja, aber also du hast ihn erkannt und bist auf ihn zugegangen.
Genau.
Okay.
Ja. Und kurz unterhalten.
Bist du da nicht so, dass du da denkst, ich würde mir jetzt, also mir wäre es unangenehm, wenn er mir als Fan sehen
Ja, deswegen mache ich keine Fotos.
Bitte?
Deswegen mache ich keine Fotos, sondern unterhalte mich nur nice. Weil ich kenne es von mir selber, sobald wir irgendwie ein Foto macht, bist du sofort so, okay, Fan.
Ja.
So, das ist dann ganz anders, dann probierst du eher schon so ein bisschen quasi dem Gespräch zu flüchten.
Verstehe.
Aber wäre es eigentlich sogar geil, wenn du sagst, ich bin voll der Fan.
Ja, aber nur, wenn sie beide kennen und beide extrem groß sind, dann ist es lustig.
Ja.
Auch sonst funktioniert die Nummer nicht. Also wenn jetzt der Tiesto zum, weiß nicht, Luis Capaldi hingeht und sagt, ah, ich bin voll der Fan, und Luis Capaldi sagt, who the fuck is
Toasty.
Ja,
voll. Genau.
Dann ist es lustig, aber sonst
gibt es vielleicht einen Lifehack, den du mir gerne nahe legen würdest,
wie man
in Gespräche reingeht?
Na gar nicht. Ich frage selber, weil ich bin ja auch gesprächsbehindert.
Also ja,
Ich tue mir da total schwer und kann voll schwer über meinen eigenen Schatten, dass ich mit wem rede. Das erste und einzige Mal, wo ich es wirklich gemacht habe, war ja im John Martin und Michael Citron.
Ja.
Am 11, was keine Sau kennt. Nein, da habe ich einfach einen Fan-Moment gehabt. Da habe ich gesagt, hey, Bro, das Geilste, was du bist der Geilste.
Das Geilste, also, was auf dem Feld. Du.
Ja, du. Also so, alles und so. Und habe super detailed related auf irgendwelche Doku-Sachen, die ich gesehen habe.
Okay.
Was ich ja extrem unangenehm für dich war. Aber.
Was, Bruder?
Ja, ohne Scheiße. So. Habe noch ganz fest den falschen Namen gesagt von dem Lied, das sie richtig feiert.
Ja, wirklich?
Ja, voll.
Du bist doch dieser Michael Citroën, oder?
Michel Citroën.
Nein,
aber es ist in der Don't You Worry, also,
Don't You Worry, Dad.
Nein, in der Doku kommt ja außer, dass sie zwar einmal in einer kurzen Szene am Klavier sitzen.
Aha.
Und dann habe ich das geschaut und irgendwo gibt es ein YouTube-Video und das Lied heißt halt Drive. Und er singt aber 80 miles an hour.
Ach so, okay. What is your mirror, heißt das Lied.
oder nur schlimmer, ich habe keine Ahnung, immer noch nicht. Und ich sage jetzt, Alter, 80 Miles an Hour, bestes Lied.
Das ist so
traurig. Und ist es dann so, dass du am nächsten Tag dann, wenn du realisierst, dass du es falsch gesagt hast, ärgerst du dich dann über die Server und murmelst du in die rein?
Ja, ich kenne das schon.
Nein, ich habe sofort gesagt. Ich habe sofort gesagt, boah.
Wie peinlich.
Ja, Vollgas.
Ja,
Aber die waren generell schräg. Aber das ist ja, man sagt das so, never meet your heroes, oder?
Sagt man das?
Was macht man damit?
Ja, dass dann vielleicht das doch nicht so geil ist. Ja? Dass man sich dann denkt, so, boah, hätte ihn einfach nicht kennengelernt, dann war mein eigener Wert so, war das voll der gute Mensch und so. Und wenn du ihn dann kennenlernst, oder sie oder es, dann ist vielleicht gar nicht mehr so geil. So.
Mhm, Ja. Ja, keine Ahnung. Verstehe. Aber wie geht man denn jetzt wirklich so in so Gespräche ein? Was würdest du da, Manuel? Ja. Der Manuel wird straight einfach dissen.
Ja, so wie früher. Die Mädels die kalte Schulter zeigen. Sich rahmen. Hey, aber da war ich nie der Typ dafür. Ich bin immer hingegangen und habe gesagt, hey, bin verliebt.
Ja.
Wie ist das angekommen so?
Ja, also es war überraschend. Also der Überraschungsmoment war auf meiner Seite jeweils. Es ist schon immer ein bisschen was daraus entstanden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so völlig unerfolgreich war. Aber ich bin da ähnlich. Also wir sind da, also wir drei wären jetzt nicht da die großen Kommunikationskaiser, glaube ich. Also so Smalltalk und auf Leute zugehen. Ich tue mir viel leichter, dann mit Leuten zu reden, die ich nicht kenne und wo ich dann mit denen ein lustiges Gespräch führe und dann kommt tendenziell nachher wer her und sagt, was du eigentlich?
Ja, voll.
Wie dass ich Leute toll finde. Also wenn ich Leute toll finde, dann bin ich wie ein kleines Kind und dann machen wir groß Gedanken drüber, wie man sich da verhält und was man sagen soll und so. Und das, ich glaube, die waren einfach auch total irritiert von deinem Fantum. Du hast dich wahrscheinlich da total daneben benommen für Lee Jane Wahrheit.
100%. Ja. Ich habe das schlechteste Foto meines Lebens mit denen gemacht.
oh mein Gott.
Ja, ohne Scheiß, das erste einzige Foto, was ich um 11, glaube ich, mit, na, stimmt nicht, aber das ich selber gemacht habe, auf jeden Fall mit einem DJ.
Ja. Ich bin zum Beispiel neben der Tochter von Johnny Depp beim Käsekreiner gestanden am Electric Love und habe nicht gewusst, wer die ist.
Ja.
Ja. Was mich tatsächlich viel mehr beeindruckt, wie die ganze Amsterdam Dance Event Geschichte ist. Gestern habe ich eine Nachricht gekriegt von einem Freund und Fotografen, Hui, Shoutout an der Stelle. Der hat mir gestern geschrieben, er ist im Soho-Haus, so schließt sich der Geist, in Berlin.
Du hast eine Rechnung offen.
Genau.
Tobi oder
der riert so nach euch.
Nein, er hat mir gestern geschrieben, so, hey, ich bin gerade im Soho-Haus in Berlin, wohlgemerkt, und neben mir sitzt wer? Dann sage ich, ja, wer denn? Schick dir mal ein Foto von Skrillex.
Okay.
Der ja am Freitag, glaube ich, das ist, also heute, in Bergheim spielt. Und sie haben wohl auch einen Smalltalk gehabt. Vielleicht eher mal fragen, wie man in sowas reingeht, weil der bei dem irgendwie funktioniert es immer. Angeblich, Skrillex wohnt seit 6 Monaten im Soho-Haus in Berlin.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also der wohnt angeblich da. Das ist so ein bisschen wie...
Wie Udo Lindenberg.
Udo Lindenberg.
Ja, genau.
Da war ich gewesen. Da wird nämlich behauptet, dass der nicht mehr dort wohnt und ein österreichischer Kellner hat uns beim Frühstück gesagt, ich sage es, der wohnt noch immer da.
Also hast du so richtige Fan-Travel gemacht. Okay, aber mir brennt Amsterdam immer noch auf der Zunge. Es ist, alle spielen deinen Track, jeder. Gestern schon wieder ein Post, ich überwache der Social Media mehr wie du offensichtlich. Charmy Mala, erster Track, sofort hier. Also unglaublich.
Was ist der erste Track?
Also von dem Poster.
Also
in der Slide, der erste, schon wieder recht stabil.
Schon muss geil, ich sagen. Ja.
Er hat ihn natürlich gekonnt nicht markiert, logischerweise.
Nee, klar.
Weil alle glauben, es ist Sidetrack.
Ja, voll. Ja, nein, wäre voll cool. Also so den DJ-Support zum Singen, vor allem von solchen Größen, ist natürlich schon geil. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich jetzt Friends bin mit A-Craze.
Ja, geil.
Der ist mir nämlich in die DMs geslidet.
Ja, voll. Collab Bro.
Collab Bro.
Ja, auf den Track noch.
Ja. Also der darf mir dazu schreiben.
Wobei der ist eher negativ Vorbild, finde ich. Nicht, dass das, das ist doch One-Hit-Wonder Guy, oder?
Ja, aber er hustelt jetzt aber wieder. Also ist schon, ich meine, passt schon. Aber er hat, glaube ich, den ersten Schritt nach der Do-It-To-It nicht den richtigen gemacht. Aber who
am I? Das ist aber auch schwieriger, wie man, glaube ich, als Außenstehender denken würde. So, weil ich stelle mir gerade die Frage, ja gut, jetzt habe ich Buller gehabt, aber er macht das mal nur mal.
Mhm.
So, dass du so einen viralen Dance-Banger hast, den wirklich jeder spielt, so, das ist gar nicht so leicht.
Du darfst nicht den Modo-Fehler machen. Der hat eins bei Polizei Modo gemacht und ist voll durch die Decken gegangen und dann hat er super gut nachgeschossen. Das hat eigentlich genau gleich gelungen, nur mit einem anderen Text.
Ja, eben.
Haben wir letztes Mal schon besprochen, tatsächlich.
Eben. Oder kleiner Indianer.
Dieses typische Follow-up-Nummer, wie sie damals irgendwie gegangen ist im Big Room, wo einfach dasselbe Track, nur andere Melodie. Ja, ganz genau. Ja, damals hat das funktioniert.
Ja,
bei Vinay zum Beispiel, da baut er die ganze Karriere auf demselben Sound. So. Ja. Die haben einfach 10 Tracks released, die gleich gelungen haben.
Ja.
Und es hat funktioniert.
Sie sind immer noch big in Japan, wie man so schön sagt.
Sonst, big in Japan.
Sonst nirgendwo. Und in die DJ Mag. Apropos DJ Mag.
Ja.
Ist nicht Amsterdam auch das, wo das irgendwie announced
wird? Es war gewesen.
Es ist
erst im November jetzt das Announcing. Aber, apropos DJ Mag, ich bin in Amsterdam von einem Bekannten, ich glaube, der ist uns alle ein Begriff, Lukas Trautenberger, angeredet worden, warum wir folgende Thematik noch nie thematisiert haben. So, wo ist mein Handy?
Direkt links neben
dir. Gibt es wieder Einsendungen.
Nämlich die DJ Mag Top 100 Festivalliste. Und zwar ist ja da Electric Love auf, lasst es mir nicht liegen.
100.
Also wenn es das denn ist, auf dem Platz 27. Und dasselbe Phänomen wie, ich glaube, bei Garrix 2019 war, wo Garrix seine Story gepostet hat. DJ Mag, wenn es mich zum Nummer 2 DJ der Welt macht, dann schreibt doch bitte meinen Namen wenigstens richtig.
Oh je.
Ja.
Electronic Love.
Electronic Love Austria.
Geil.
Platz 27.
Ja.
Das schmerzt.
Irgendwie Stellung beziehen.
Ich beziehe.
Stellung ausziehen.
Das heißt Electric Love.
Ja. Okay. Ja, aber es ist lustig, weil wir haben das, glaube ich, wirklich noch nicht thematisiert. Oder ich war in der Folge nicht dabei.
Oder wir wissen alle nicht von einem Festival, das Electronic Love heißt.
Und in Österreich
ist. Richtig Bombe ist. Also,
Szene ist strong, da kommt einiges von hinten. Zu Amsterdam möchte ich euch noch Folgendes erzählen.
Das hat jetzt ausgedacht, als ob du so ein Klopapierrollen ausbaut.
Ja, der Manuel gibt immer sehr gern 200 Euro für Kekse aus.
Ah.
Genau.
Die ist leer.
Also, es gibt da es ist ja alles, früher war alles bei, gell? Also Friseursalon bei Susi. Jetzt ist alles eine Manufaktur. Es gibt eine kleine Keksmanufaktur in Amsterdam, die heißt Van Stapele. Und da gibt es tatsächlich nur eine Art von Cookie. Und das ist so ein Schoko-Cookie, die dann da so den Teig rumnudeln um eine weiße Praline.
Er verkauft das gleich so gut, dass du überlegst, du fliegst jetzt nach Amsterdam und kaufst du das wirklich.
Ja.
Ist mir auch schon wieder fahren.
Und
sie weiter,
dann sieht das in den Ofen rein, dann schmilzt das alles und das wird zum Cookie. Und es gibt eine Art von Cookie, es gibt nur ein Produkt und das finde ich so geil eigentlich, wenn es in einem Shop oder in einem Restaurant oder es gibt einfach nur ein fucking Produkt und die Leute stehen da an. Das Restaurant hat, der Shop hat, glaube ich, 2 Quadratmeter, wenn es hochkommt, 2,5. Da stehen 3 Türsteher davor und lassen die dann rein, wenn es soweit ist. Stehst ungefähr 3/4 Stunde an, dass du dann 80 Euro für ein paar Kekse zahlen darfst. Kann ich aber nur empfehlen, Van Stapele Kökmakerie.
Ja. Und sie sind tatsächlich jetzt schon leer, oder?
Ja. Die Leute im Haushalt Money, die Covid haben, essen das gern.
80 Euro Kekse.
Lieber.
Ist super.
Aber ich bin wohl in einer anderen Kaste.
2 Fragen noch zu Amsterdam, Tobi. Auf dem einen, also es gab ja wohl von dir Social Media Dinge zu sehen aus Amsterdam. Ein Video, das ich gesehen habe, da warst du bei einer Martin Garrix Show und so vom Sound her hat man gedacht, das könnte auch 2014 gewesen sein. Pflichtest du mir dabei?
Gedacht. So, da kann ich mich anschließen. So hat es sich für mich auch ein bisschen angefühlt.
Es war tatsächlich ein aktuelles Video.
Es war ein aktuelles Video.
5 Euro in die tatsächlich Kasse.
Scheiße.
Da gehen wir schon einige Kekse.
Aber die Produktion war gut.
Okay.
Nein, Produktion war wirklich fett. Wir waren bei der Martin Garrix Show am ersten Tag. Also das ist quasi, ich glaube, ab 18 oder 16. Der hat 2-tägig, also am ersten Tag ist immer quasi für erwachsene Leute und der zweite Tag ist quasi Familientag halbe Preis, Bruder.
Super.
Nein, preislich weiß ich nicht, aber und ja, das war in der Rai Arena.
Ja.
Aber da gibt es mehrere Hallen, glaube ich. Also, aber es war in einer fetten Halle. Mir ist vom Veranstalter gesagt worden, es sind 15.000 Leute dort gewesen. Und ja, Produktion irre. irre. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Laser auf einen Haufen gesehen. Also bühnenmäßig wirklich crazy. Er hat 3 Stunden lang gespielt.
Aber auch 3 Stunden lang 2014 Sound oder?
3 Stunden lang nur eigene Tracks. Also ich hätte keinen einzigen Song gehört, den ich jetzt nicht irgendwie aus der Garrix, sagen wir mal, aus der Garrix Bubble zumindest noch nicht kennt. Ja.
Apropos Garrix Bubble. Können wir bitte mal hypen und shoutouten? Yes,
Shoutout
an die Zuterburm.
An die Zuterburm.
Richtig geil. Ja, also die haben ja seit Electric Love haben die ja richtiges High, na Blödsinn, aber die haben ähnlich wie du, einen sehr, sehr stabilen Track auf dem Label des Herrn Garrison.
Genau.
Auf dem Stampflabel.
Genau. Haben wir in Amsterdam gespielt.
Voll. Haben nicht mal in Amsterdam gespielt,
ja,
haben wir
in Ushuaia gespielt.
Genau.
Also richtig geil. Ich freue mich ultimativ für die Jungs. Also voll wirklich. Geil. Erstens mal ultra humble, die haben es echt verdient.
Und sie haben den Pop-Up-Store
zerlegt. Ja, ich habe gedacht, okay, du lest, okay, Amsterdam, jedes Klo hat irgendwie ein Line-Up.
Ja, ja.
Und dann denkst du halt, okay, ja, dieser Store, wir nennen jetzt die Marke nicht.
Ja.
Ja, gut, irgendein Showcase halt, weil es hat ja auch Showcases gegeben, wo du denkst, okay, da waren halt die Leute einfach so. Aber doch war die Energy am Start und die Jungs haben echt abgerissen und sie haben so viel Spaß gehabt. Da gäbe mir echt das Herz auf, wann sie wäre einfach nur so richtig gefreut und so Gas gibt. Also Shoutout, habt ihr es echt verdient.
Ich glaube, das haben sie sich selber nicht gedacht, dass aus dem Pop-Up-Store-Gig so eine Party wird, weil ich kann mich erinnern, ich habe mit One of Two von den beiden letztes Jahr genau dieselbe Location gespielt, auch im Pop-Up-Store gestemmt. Und da war es halt wirklich so, ich sage mal so, ein stumpfes Shopping-Erlebnis. Aber halt auch nicht mehr.
So Fahrstuhlmusik.
Ja, ja. Und ich habe mir übrigens bei die Uber-Preise, ich wollte ursprünglich dahin und sie besuchen, aber habe mir dann dagegen entschieden, wo mir angesagt worden ist, dass eine Fahrt für 2 Kilometer 60 Euro kostet.
Per Benes?
Was?
Bedes?
Zu Fuß? Per Bedes?
Per
Fuß,
Uber.
Fußbus?
Über.
Die werden aber 2 Kilometer.
Aber es hat ja geschüttet wie aus Kübeln.
Ich habe nur eine Story gesehen von einer Mitarbeiterin von dem Store, die darf das irgendwie mitorganisiert haben, die so gefilmt hat, wie es komplett eskaliert und dann so ein Schwenk zur Chefin von ihr, also Store-Managerin oder was denn, Dings, die so... Das ist schön hier.
War das ein bisschen eine ältere Frau?
Ja,
so, das war, habe ich mal erklären lassen, das war irgendwie so ein hohes Viech bei JBL.
Gut, dass wir,
genau.
Dass wir das auch erwähnt haben.
Genau, die war angeblich sehr, sehr baff, was da drin abgeht.
Also Jungs, ihr habt es echt abgerissen. Ich gebe euch jetzt einfach mal alle Props, damit die Stimmung so war, wie es war.
Props.
Was war dann anders im Gegensatz zum letzten Jahr? Warum war das dann so crowded und so gut?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war eh letztes Jahr schon crowded, aber es hat mehr, so, es war so richtige Stage. So. Mhm. Das hat's. Aber er hat auch komplett anders ausgeschaut, der Pop-Up Store wie letztes Jahr.
Vielleicht war es
gar kein Pop-Up Store, sondern deine Neuer. Expertise zum Martin Garrix, Tobi, haben. Also der hat ja wohl wirklich Big Room gespielt, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, Big Room. Also er hat halt einfach Garrix-Songs gespielt.
Und hat das funktioniert?
Ja, es hat schon, also vor Ort hat es definitiv funktioniert, aber natürlich funktioniert es, wenn da 15.000 Garrix-Fans stehen. Aber ja, für mich persönlich war es eher so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sein, ein bisschen ermüdend. So, ich finde, bei Garrix wird es dann echt Zeit, so mal irgendwie was umzukrempeln, weil ich weiß nicht, wie lange das sonst noch so überlebt, beziehungsweise auf dem Level gut dahin geht, so. Weil es wird echt einfach für mich persönlich ein bisschen langweilig mittlerweile schon.
Ja, aber das ist so ein bisschen der Aftermovie-Effekt, oder? Also wir aus der Szene können da schwer relaten, weil wir halt einfach so bombardiert sind.
Ja, stimmt.
Aber wenn da was halt sehr gut gefällt, dann ist es halt auch immer so, ja okay, warum soll ich das ändern? Irgendwann kommt sicher auch der Punkt von jedem Garrixer, weiß nicht, wie seine Fans sie nennen, wo sie denkt, okay, seine Horizonte erweitern.
Ja, oder halt einfach mal mehr neue Musik. So, es muss ja noch gar nicht irgendwie so komplett was anderes sein.
Mhm.
Aber du siehst halt einfach mal ein paar Sachen, so, damit du halt neue Sachen in deinem Set spielen kannst. Auch.
Ja. Meine Frage an dich, du warst jetzt auf einige Partys dort, war irgendwer, der mit dem Sound überrascht hat, wo du gedacht hast, sick, habe ich so noch nicht gehört, funktioniert geil.
Nicht wirklich, weil ich zugegebenerweise halt sehr viel auf Partys war, wo ich selber gespielt habe und da tendenziell dann auch immer relativ close hingekommen bin, dadurch, dass ich 7 Mal in 5 Tagen gespielt habe. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Besuchereindrücke gehabt, so.
Okay.
Sondern eher mehr halt hey, beiläufig, wenn dann nur irgendwo kurz mal ein Set gehört für 10 Minuten und dann. Mani, aber ich habe mir kein einziges Set so wirklich außer Garrix von vorn bis Ende gegeben.
Manni, wie ist der dir gegangen? Hast du Partys beobachten können oder warst du busy im Soho-Haus?
Ich bin sehr früh schlafen gegangen, außer am ersten Abend waren wir bei David Lewis, das ist ja es erinnert mich jedes Mal wieder ein bisschen an die Revolution Weihnachtsfeier von 2022, wo das Büro ausgeräumt wurde und dann ist tätowiert worden und Felice und Tobi haben ein Hard-Techno-Set gespürt, das seine Zeiten sucht. So war das bei David Lewis, da haben wir uns gut unterhalten mit diversen Szene-Insidern. Unter anderem habe ich die Katharina Kostic getroffen, die ja den Martin Garrix in seiner Hochphase verbucht hat. Meine Güte, jetzt reden wir schon über die Hochphase, als wäre sie vorbei. Gell? sie verbucht ihn auf jeden Fall nicht mehr, war ein interessantes Gespräch. Aber an den restlichen Tagen habe ich mich eher mit schlechtem Essen abends und Schlafen gehen beschäftigt und war auf keiner Feier. Kurz bei Tomorrowland, die haben so toll gemacht, wirklich, muss man ehrlich sagen, da merkt man auch, das sind einfach weltweit die Besten, die haben so eine Tomorrowland Expo gemacht, haben sie es genannt, eine Ausstellung über Tomorrowland, wo man alles sehen konnte. Ich glaube, die haben auch eine harte Zeit gehabt, auf dem ADE, so wie der Tobi das ja eigentlich richtig sagt, auf dem Amsterdam Dance Event, weil jeder hat ja gefragt, was war in Brasilien los? Ne? Und wer das mitverfolgt hat, Tomorrowland Brazil ist ja, ich sage mal, nicht mit dem Standard über die Bühne gegangen, den man eigentlich von Tomorrowland kennt. Andere Länder, andere Sitten, wenn es da ein anderer Kontinent ist, dann wird es oft nur mehr schwieriger. Also das, was wir so gehört haben, habt ihr das hier mitgekriegt übrigens einmal, wie das überhaupt ausgegangen ist?
Wie es ausgegangen ist, nicht unbedingt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie halt komplett abgesoffen sind und einen Tag canceln haben müssen, glaube ich. Gell? Also sie haben einen Tag einfach nicht aufgesperrt, oder?
Genau, es war der Warm-up-Tag, der war noch okay und dann der Freitag ist dann abgesagt worden und Samstag ist wieder über die Bühne gegangen. Und ich kann mir das gut vorstellen, was da passiert ist. Es hat geregnet und die Ausführungen jetzt auch von Tomorrowland-Leuten selbst war, dass es jetzt super schwierig ist. Da sprechen in Brasilien sprechen ganz viele Leute kein Wort Englisch. Die Shuttle-Fahrer haben nicht gewusst, wo sie die Künstler aussteigen lassen müssen und so weiter. Also es war auf der ganzen Linie schwierig und das war der Promoter, der da so die Local-Organisation übernommen hat, der auch, ich glaube, die Olympischen Spiele abgewickelt hat. Das heißt, der dürfte schon Know-how haben und da hat man jetzt mit der Referenz sicher auch nicht aufs schlechteste Pferd gesetzt. Aber das zeigt einmal, dass und ich habe das Gefühl, dass ein paar Branchenbegleiter das eher so schadenfroh wahrgenommen haben. Mir hat es unfassbar leid getan, das zu sehen. Aber man sieht halt, die kochen erstens auch nur mit Wasser, die googeln auch nur mit Google. Und am Ende andere Länder, andere Sitten, das sind drei Dinge, die man sich dazu merken muss. Es ist wirklich gar nicht so leicht. Und dieser Tomorrowland-Standard, der da vorherrscht, der kommt auch extrem aus dieser lokalen Identifikation, glaube ich, da vor Ort, dass die Leute sich so gut mit dem identifizieren und da so dahinter stehen, dass das jetzt in Brasilien nicht so ist, das konnte man dann spüren. Aber sie bleiben dran, machen das wieder. Aber diese Tomorrowland-Expo, da war eine kurze Feier und eine kurze Party da, finde ich auch extrem cool von ihnen. Sie haben gesagt, sie haben Locals aus Amsterdam und Belgien dort spielen lassen. Da finde ich es wieder extrem gut. Haben bewusst niemanden aus der Agentur und aus dem Umfeld und Naheverhältnis dort spielen lassen, sondern haben da eben lokalen jungen Künstlern die Chance gegeben, die gar nicht bei ihnen in der Agentur sind. Und cool. Das war nicht gut. Ansonsten soundmäßig habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt. So, es gibt ein paar gehypte Artists, die halt überall Gesprächsthema sind. Fred Again, eh schon wissen, ganz klar. Aber ansonsten, ja, ein paar Sachen
habe ich nicht. Warst du, Manuel, eigentlich bei James Hype und Medusa?
Wie? War das in Amsterdam ein Event?
Oder? Ja, die haben ja quasi ganz groß angekündigt, dass sie, also nachdem quasi James Hype im Watergate in Berlin gespielt hat, ist er so inspiriert gewesen von dem Konzept, keine Handys auf einer Veranstaltung zu haben. Damit die Leute halt einfach fokussieren können. Und ich habe halt wirklich auch gemerkt, vor allem sehe, spielen halt extrem viel in Ibiza. Und Ibiza, wo ich da vor 3-4 Wochen im High gestanden bin und Fischer Headliner war und alle nur mit dem Handy da gestanden sind, habe ich mir gedacht, hey, es macht echt absolut Sinn, weil das war einfach so komisch. Ein Fischer kommt auf die Bühne, du würdest da eigentlich erwarten, dass die Leute komplett eskalieren, aber jeder steht einfach nur da mit seinem Handy so und filmt. Und das haben sie probiert, halt irgendwie in Amsterdam umzusetzen und ich finde es dann immer ganz lustig, wie trotzdem Stories im Internet herumkursieren, wo du denkst, hä? Warte mal, war das eine Show ohne Phones?
Ja, aber das ist doch so wie dieser Berghain-Mythos. Es gibt kein Foto und man weiß nicht.
Aber mich hat jetzt interessiert, wie sie es abgewickelt haben. Ob das so, hey, wir kleben da die Kamera ab oder hey, wir nehmen da dein Telefon ab oder es heißt einfach, hey, du darfst es halt einfach nicht rausnehmen. Wie wickelt man sowas ab?
Nee, keine Ahnung.
Etikette, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie irgendwem das Handy weggenommen haben. Das glaube ich eher nicht, aber... Gut, man kann es ja probieren. So ist es ja nicht.
Genau.
Ja, ich finde,
weiß ich nicht, ob es gut gelungen
ist. Man kann darum bitten und kann so ein bisschen den Geist wecken, dass es nicht cool ist, wenn man das Handy permanent hochhält. Aber wie der Name schon sagt, James Hype, der lebt ja auch von dem.
Ja, voll.
Was ich dort, wenn ich so eine Show spiele und sage, okay, hey, bitte keine Handys, ich würde es extrem aufwendig recorden mit ganz vielen Kameras und würde nur die Gäste, die dort waren, einfach relativ knapp danach instant das Videomaterial schicken. So, aber exklusiv.
Ich glaube, das haben sie aber auch gemacht, also recorded auf jeden Fall.
Ja, klar, aber dann halt auf YouTube stellen, dann hat es halt jeder. Dann hast du diese Exklusivität dieser Party nicht, dass du dort gewesen sein musst, weil dann hättest du es ja viel mehr nachkennen, dann hätte es auch jeder auch schon
kennen. Stimmt,
ja. Ja, aber in der Social-Media-Welt funktionieren ja, wie wir wissen, die Hochglanz-Sachen nicht mehr so gut wie diese organisch wirkenden Handy-Videos. Das
ja, da gebe ich dir schon recht, aber wenn man es jetzt nur für Social Media macht, also das ist eine Diskrepanz, finde ich, weil die einen machen es okay, weil sie irgendwie den Content posten wollen, damit sie nur mehr kriegen, weiß nicht, Follower, dies, das, und die eigentlich geht es ja darum, dass du das irgendwie nur mehr Experience mehr jetzt, hey, ich war dort und das war so und so und da bin ich da gestanden und das war einfach voll geil und der Moment, das ist, finde ich, was anderes wie, okay, ich mach a Travel-Vlog, Insta-Story, damit mein Travel oder mein Instagram-Account wächst. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Mhm. Ja, ja.
Ja, ich glaube, also grundsätzlich ist ein Mitschnitt von sowas eine Trophäe, ein Beweis, dass ich dort war. Und das wird man schwer abstellen können. Der James Hype, hast du erzählt, Felice hat das ja eh selber auch gesagt, aber ich finde es ein bisschen pharisäerhaft, dass jemand, der halt einfach extrem lebt durch das und Vlogs macht und natürlich durch diesen Insta-Hype auch da hinkommen ist, wo er jetzt ist, jetzt das verbietet, weil ja, es ist oft so ein bisschen schwierig, so ja, die Hand beißen, die einen füttert, das ist oft nicht so gescheit, finde ich.
Ja.
Du, während wir in Amsterdam waren, wir waren nett Abendessen mit dem Richie, seines Zeichens, auch Manager von Bibiza.
Geil.
Und während seinem Aufenthalt in Amsterdam war die Show in Salzburg im Rockhaus. Ja. Und also ich habe selten so viele Leute aus den verschiedensten Ecken Storys teilen gesehen. Das spielt ja wieder jetzt, da geht es jetzt auch wieder um, wie viel darf man filmen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Show outstanding geil war und da richtiger Bibiza-Hype gerade entsteht.
Komplett. Also ich kann es Secondhand, weil Firsthand, ich war nicht dort, aber Secondhand kann ich sagen, weil der Phil, unser Mitarbeiter, war dort und hat gesagt, der geht viel auf Konzerte, aber zählt zu seine Top 5 auf alle Fälle.
Crazy.
Okay. Also Performance und Songs und so weiter. Finde ich richtig geil, wird richtig groß werden. Vor allem der Schlag genau in eine Rille, die zwischen Bilderbuch, Falco, Wanda, jedenfalls alle Österreicher irgendwie, die einen gewissen Sound haben. Und er schlagt aber das in diese Kerbe, aber ist ein bisschen jünger. Das heißt, finde ich richtig geil. Ich finde auch die Videos, die es draht haben, mega gut. Also wirklich richtig stabil. Und dem kaufe ich das auch ab, muss ich sagen. Also großer Fan.
Ja, also der Richie hat uns dann bei einem Abendessen kurz ein bisschen erzählt, wie diese Show konzipiert ist. Die haben sich da echt richtig viel Mühe gegeben und da richtig investiert. Da gibt es einen Schauspieler auf der Bühne, da gibt es einen Charakter, der Taxifahrer, der Grantelnde. Dann werden immer wieder mal so, also alte Songs recycelt zwischendurch. Also ich habe ein Video gesehen, wo völlig losgelöst Major Tom performt wird und es geht einfach voll ab. Es ist eine geile Mischung zwischen fresh, cool und dann aber doch wieder was recyceln. Also das ist schon eine richtig verheißungsvolle Sache, glaube ich. Also Bibiza, da werden also wir noch viel hören.
Ich sag's euch, wie sie ist. Der Phil, unser Producer bei uns in der Firma, der ist so ein bisschen ein Orakel. Ich schwöre es euch, der hat mir vor gefühlt 2 Jahren von einem gewissen Chiago erzählt. Mhm. Es ist so, wo ich den also noch nie gesehen, gehört, irgendwas habe und pumpt das volle Kanone bei uns im Büro. Und ich denke mir so, ja, okay, weird. Und jetzt ist Chiago halt, gerade jetzt mit Raf Camora Collab und so, glaube ich, ganz, ganz oben angekommen. Das heißt, auf diesen Bibiza, der heißt ja Bibiza im Nachnamen einfach. Okay, der, ja, voll. Der heißt, ich müsste jetzt
lernen. Wolfgang aber, Bibiza.
Nein, aber irgendein einen lustigen, nicht Hans, aber irgendwie so.
Tiroler, glaube ich.
Ah, echt, oder? Mhm. Aber ja, also den sollte man auf alle Fälle im Auge halten.
Franz Bibiza.
Franz, ja, genau, ja.
Das hätte man nie gedacht. Ja. Ich dachte, dass das so, ja, vielleicht ist er gerne in Ibiza und dann hast du irgendwie Bernd oder so. Deswegen Bibiza.
Nein.
Okay, crazy, ja.
Und also das Feeling da, das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, wie wir da beim Abendessen waren mit dem Richie. Die hat ständig so Sprachnachrichten gekriegt und so. Die haben sich da echt viel Mühe gemacht, diese Show zu konzipieren und waren dann total hyped und haben ständig Sachen geschickt und so, hey, es hat so funktioniert und es war so geil und so. Und es war so lieb organisch auf der einen Seite, auf der anderen aber wieder so professionell. Also ich möchte mir unbedingt eine Show von dem anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich glaube, es ist eher als ausverkauft eher.
Ja.
Aber wenn es dann nur die Möglichkeit gibt, wieder. Nutzt sie unbedingt. Bibiza, das ist, scheint wirklich da der neue Scheiß zu sein. Was ich von Amsterdam noch mitgenommen habe, was wieder Hochkonjunktur haben wird, bald, glaube ich, wenn ich mir das mal als Orakel betätigen möchte. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, so Drum and Bass kommt wieder.
Drum and Bass war nie weg, sagen wir mal so,
ja.
Aber
naja, was heißt, war nie weg, ist ja Schmarrn. Natürlich, das war nicht mehr so groß, wie es einmal war.
War es jemals so groß in der Wahrnehmung? Also das ist die Sache. Also Drum and Bass, ja, hat auf alle Fälle jetzt wieder eine Hochphase, aber Drum and Bass ist jetzt gerade das, was Hard Techno vor einem halben Jahr war und Psy vor 3 Jahren war. Wo jetzt plötzlich sagen wir EDM-Artists glauben, sie müssen jetzt da alle irgendwie einen kommerziellen Drum-and-Bass-Edit auch noch irgendwie am Start haben.
Ja, ich merke es aber voll, weil es geht bei voll viel in die Richtung. Also John Summit spielt auf Drum-and-Bass, Tom Dollar mittlerweile auch.
Ja, wie heißt der Hexagon, Hans?
Weil du sagst, war nie weg. Es hat vor 10 Jahren nur ein eigenes Festival in Österreich gegeben mit dem Urban Art Forms, das sich zu 80% mit dem Genre beschäftigt hat. Es hat ganz viel Hostings gegeben, es hat Labels gegeben. Das gibt's alles in der Form nicht mehr. Jason Statham spielt ein Boiler Room Set, das alle mit die Ohren schlackern. Also,
das haben wir uns im Kollektiv haben wir uns das so fernsehabendmäßig angeschaut. Richtig geil. Vor allem, ich kenne Jason Statham nur von Cover und Fotos. Also ich habe die noch nie irgendwie in Real Life habe ich es nicht gesehen, aber so in Action gesehen. Und weiß nicht, Manuel, oder ob sich dieses Boiler Room Set angeschaut habt, aber ich weiß nicht, ob es der Herr Chase oder der Herr Status war, der da aufgelegt hat. Leck o mio, das, also dem traue ich, dem hätte ich, also wenn du den auf der Straße siehst, glaubst du viel, aber nicht, dass der die Banger am Start hat. Mit seinem Bauchtascherl und mit seinem weißen, grausigen Leiberl und seiner Brühen, aber das ist halt Drum and Bass Royal.
Waschen ist auch nicht so sein Ding.
aber also in dem Boiler Room haben wir sicher 6000 Grad gehabt, so ist es nicht.
Also optisch würde ich dem zutrauen, dass er eine Wohnung in Halvang verkauft.
Ja, ja, vorher ohne einen Autoscooter besitzt. Aber Come on Crooked, ey, richtig stabil, die neiche Nummer, Alter, It's Over, richtiger Banger.
Come on Crooked war ich aber immer schon Fan, muss
ja,
ich sagen.
Hab ich einen Sneaky gepult und einen halb illegalen Remix gemacht.
Ja, schon gehört.
Bin eh am Schreiben mit einer. Also ich bin seit eh und je ein richtig großer Come on Crooked Fan. Ist auch übrigens ein kleines Side-Note, wie ich zum Produzieren probiert habe zum Anfang, nur damals auf meinem Windows PC, habe ich im Reini damals geschrieben, so, also das ist ewig her, ewigst. Und da habe ich Ableton irgendwie aufgemacht und dann habe ich nur, glaube ich, auf MySpace oder so, er hat geschrieben, so, hey, wie funktioniert das so? Weil da war er noch recht skatermäßig unterwegs und auch gerade in seine Anfänge oder mehr oder weniger Anfänge. Und da habe ich probiert, den einen oder anderen Tipp zum Abstauben. Aber seitdem einfach nur ein Riesenfan. Die sind auch am Start, die sind auch gerade richtig viel unterwegs. Auch Matthews, der Production, also mehr geht nicht. Sounddesign und so weiter. Also ich bin ein großer Drum-Bass-Fan. Auch Jason Status, logischerweise, auch mit der Hüfmengach, die was? Disconnect-Nummer, mit der, ach, wie heißt was? Die Sängerin, die EDM-Sängerin, die was eh alle. Boah, ich bin so schlecht mit Namen, aber wurscht.
Ja, gefragt.
Drum-Bass und natürlich unser man kann in Österreich nicht
Becky Hill.
Becky Hill, danke. Man kann in Österreich nicht über Drum and Bass oder sagen wir so New School Drum and Bass reden, ohne unseren Freund Dan Lee, der das natürlich seit längerem auch schon durchzieht. Also,
und natürlich auch Rage Mode.
Ja, logischerweise Rage Mode, der voll geil, auch nur eine kleine Anekdote, aber der hat ja auf der FH Salzburg studiert und hat mich dann gefragt, hey, ob er bei mir Praktikum machen darf. Und dann sage ich so, Alter, Mann, bei mir kannst du maximal lernen, wie man Tür aufsperrt und wieder zusperrt. Ich lerne von dir, und der hat dann bei Matthews ein Praktikum gemacht und hat seitdem auch nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also Grüße gehen raus an den Rage. Richtig. Also für mich in Österreich war es jetzt die Versatility angeht, der beste Produzent an sich. Sorry, Tobi, ich liebe deine Sachen, aber Production-wise ist der Rage eine Nummer für sich.
Ja, voll, extrem.
Das ist meine relativ viel Meinung für so wenig Mensch, aber relativ viel Meinung für
Drum
and Bass. Genau. Mensch muss bleiben, trotz der Erfolge.
Fix wie ein Brezen. Wäre übrigens ein ganz netter, also ist eigentlich der netteste Künstleragent, den es weltweit so gibt, meiner Meinung nach, den ich kennenlernen durfte, das ist der Paul McQueen, und der verbucht ganz viel Bass-Artists.
Der netteste? Mhm. War das jetzt sarkastisch gemeint?
Nein, das war ernst.
Okay.
Genau. Okay. Und der macht halt seit Jahr und Tag Apache.
Geil.
Nicht den 207, sondern einen anderen.
Liebe ich
und
auch.
Und der macht jetzt ja live mit Brassband und so. Also ja. Das ist richtig, richtig cool. Taugt mir.
Apache oder ich weiß immer noch nicht genau, wie man das ausspricht, das tut mir leid, aber eine Videoproduktion, weil ich halt ein bisschen in dem Business drinnen bin, also erste Sahne plus, also was der für Videos raushaut, bitte schaut euch das an, falls ihr mal Zeit habt, YouTube, was auch immer, Webog VIP oder Webog so.
Das ist so ein geiler Track gewesen.
Nein, alles, es ist
Webog.
Gibt da so ein Mini-Doku, wie er das Orchester aufnimmt, weil die Leute fragen immer so, hey, was für Plugins verwendest du für die Orchestersachen? Und der ist so, was für Plugin, Mann? Und ist halt da, glaube ich, nach Prag, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder Polen, irgendwie, was denn, geflogen und hat sich dort eben mit einem Arrangeur und so diese Sachen einspielen lassen. Und da habe ich durchgängig Gänsehaut gehabt. Weil ich bin ja auch so ein bisschen Orchester-Fetischist, was das Thema angeht. Aber es geht halt einfach nichts über wirklich eingespielte Sachen.
Also so, die Oboe ist dein Kink?
Die Oboe ist mein Kink, ja. Oboe finde ich sehr stark, ja. Mhm. Oboe.
Ja, wunderbar. Meine lieben, Grüße ins Büro. Ich wünsche euch alles, alles Gute.
Danke.
Wir hören uns bald wieder und vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge, warum der Tobi in letzter Zeit manchmal eine Jacke trägt, wo hinten Security draufsteht. Over
and
out.
Dieser Podcast wird produziert von Buzzbutter, a Brand Entertainment Studio.